Sie hören einen Podcast von DRS1.
早上好，欢迎收听瑞士电台一台碰头点节目。今天的题目是关于学习，节目主持人是 Simon Huliger 女士。
Hey, das verstanden. Das ist chinesisch gsi mit der Frau Tang. Und sie heisst, guten Morgen, das ist der Treffpunkt auf DRS1. Am Mikrofon Simon Huliger. Heute geht es um das Thema Lehren. Und schon haben wir etwas gelernt, das ist auch genau der Sinn der Sache. Wir wollen lehren. Seit heute bis zum 14. September läuft in der Schweiz das Lernfestival. Ein Festival, das die Lust am Lehren mit Veranstaltungen und Workshops in der ganzen Schweiz wecken will. Ihr findet übrigens den Link zu diesem Festival auf unserer Internetseite drs1.ch. Wir haben die Lust am Lehren schon entdeckt, wollen aber wissen, wie lehrt sich's denn eigentlich am ringsten? Wie verändert sich das Lehrverhalten im Alter? Wie wichtig ist es, sich ständig weiterzubilden? Und wie weit kommen echt zwei Senioren, die mit der Frau Tang anfangen, Chinesisch zu lernen? Können sie am Schluss eine kurze Konversation führen und kennen sie ein paar Schriftzeichen? Das finden wir aus in den nächsten 2 Stunden. Treffpunkt. Ni hao.
Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado. Por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Perdón de Dios, tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así.
Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo.
Treffpunkt auf der Seis. Wir wollen heute einiges lernen und ich habe jetzt das Studio verlassen, bin vorausgegangen. Voraus haben wir einen grossen Platz mit einem grossen weissen Tisch und an diesem Tisch sitzen drei Leute. Zum einen die Frau Tang Ren, wir haben sie schon kennengelernt. Sie ist Leiterin vom China-Zentrum Tang Ren und Dozentin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Nochmal ein herzliches Ni Hao, guten Morgen.
Ni Hao.
Sie hat zwei Schüler, also Schülerin und einen Schüler bei sich, und zwar zum einen der Peter Lützelschwab. Er ist pensionierter Flugverkehrsleiter und Kaufmann gewesen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Holliger.
Der Lützelschwab hat sich gesagt, ich will Chinesisch lernen. Und genau das ist das Ziel, dass die beiden heute hier mit der Frau Tang Chinesisch lernen. Was reizt dich an diesem Projekt?
Also primär ist es einmal so, dass man nie zu viel weiss. Und Chinesisch jetzt es gerade eine Chance geben. Also wollen wir mal probieren, schauen, ob ich eventuell den Einstieg finde.
Also nicht noch kein Vorwissen?
Nein, habe ich gar nicht. Ausser ein Haufen Zeichen, aber sonst keine Ahnung.
Was, ein Haufen Zeichen, die ihr schon könnt, oder?
Nein, die ich immer sehe und keine Ahnung habe.
Also, wo der Bahnhof versteht. Das ändert genau. Sich heute vielleicht. Wir begrüßen Maya Zehnder. Sie hat als Lehrerin gearbeitet, Journalistin und auch als Sekretärin. Ist auch mal 10 Jahre lang Aussteigerin gewesen im Tessin. Hat dort ein kleines Gut betreut. Euch guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Hooligan.
Ihr habt noch auch entschieden, ich werde jetzt auch als Seniorin mit dem noch stellen, das Chinesisch lehren. Lehrt der Ring?
Nicht mehr so wie früher. Also früher habe ich schon viel Ringer gelernt. Aber ich habe schon so viele Sprachen angefangen und gelernt. Warum nicht auch Chinesisch? Oder?
Latinisch ist ja noch so ein bisschen etwas, was ihr wettet. Da hapert es allerdings ein bisschen, hat er gesagt. Was liegt es denn? Was ist denn anders als früher?
Das Kurzzeitgedächtnis. Ich kann mich die Wörter nicht mehr so merken. Und auch Grammatik ist schwierig. Also das Projekt habe ich dann wieder aufgegeben.
Und das Chinesisch, das wollt ihr jetzt anpacken, weil ich kann euch sagen, Frau Tang sagt, und ich kann es fast nicht glauben, aber sie sagt tatsächlich, Chinesisch, das ist einfach. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Warum nicht? Wenn ein Chinese Schweizer Deutsch lernen würde, dann muss er nur für das Wort ich bin, du bist, wir sind, er ist und in der Vergangenheit und ich war, du warst und so weiter, in der Zukunft, ich werde, du wirst und so weiter, muss man mindestens 20 Formen für ein Wort lernen. Und auf Chinesisch, wir lernen Woshi, in der Vergangenheit Woshi, Zukunft Woshi, Mama Shi, Baba Shi, wir Shi, ihr Shi.
Also immer das Gleiche.
Nur eine Form. Es bleibt für Ewigkeit dasselbe. Und dann spart man viel Zeit. Deshalb ist es viel einfacher, Chinesisch zu lernen.
Aber es gibt ja auch die ganze Phonetik, oder? Also, wie man eben etwas ausspricht, das ist da ziemlich entscheidend. Und da gibt es doch im Chinesisch schon Wörter, die je nachdem, wie man sie ausspricht, etwas ganz anderes heissen. Könnt ihr uns mal so ein Wort sagen?
Ich kann ein Beispiel geben. Ma, 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 ma. Ma bedeutet Mutter. Ma, Pferd. Nein, sorry. Ein Stoff, Textilstoff. Ma, Pferd, ma. Schimpfen. Wenn Sie sagen, ich möchte Ihr Pferd, und dann, wenn Sie den Ton nicht richtig aussprechen, das kann bedeuten, ich möchte Ihre Mutter. Das ist mega gemein. Ich gebe zu, es gibt diese Schwierigkeiten mit dem Ton, die verschiedenen Töne, aber darf ich Ihnen auch ein paar Beispiele geben, zum zeigen, auf Deutsch, in der deutschen Sprache haben Sie auch verschiedene Töne, nur Sie sind nicht bewusst.
Aber gerade Pferd und Mutter ist doch ist ziemlich weit auseinander jetzt. Also Ma und Ma, das finde ich, ist sehr nah. Wenn ihr das gehört habt, Lützel Schwab, wird noch Angst und Bang?
Nein, ich finde es eigentlich noch interessant, weil es gibt in anderen Sprachen gewisse Betonungen, also gewisse Sprachen, die mehr singen. Andere, die einfach relativ, zum Beispiel Japanisch, ist für mich einfach etwas ganz Abgehacktes, dass das eine Sprache ist, die ich mir jetzt verstehe. Aber in vielen Sprachen ist immer ein gewisser Gesang dabei und das ist einfach die Bedeutung so. Dann bin ich gespannt, wie wir uns da werden metzgen.
Bin ja sehr gespannt. Euer Ziel ist es ja, Frau Tang, dass Sie beiden am Schluss eine Konversation können und auch noch Schriftzeichen.
Wetten wir das? Ob ich das kann?
Schaffen Sie beiden das?
Ja. Und wenn ich eine Belohnung kriege, dann...
Was wünschen Sie denn?
Ein feines Essen bei der S1.
Wir werden schauen, was wir machen können. Also eine Konversation wäre das Ziel und eben ein paar Schriftzeichen lernen, wo das ist ja auch etwas ganz Spannendes, etwas so Schwieriges, glaube ich. Frau Zehnder, ihr seid an der Senioren-Uni, nehmt ihr Kurs, der Herr Lützel-Schwab auch. Was besucht ihr dort für Kurs?
Also das sind ja ganz verschiedene Vorlesungen und was mich vor allem interessiert, ist Literatur, Kunst, also was man früher noch viel Eis genannt hat, oder auch gewisse Naturwissenschaften, Astronomie zum Beispiel. Und dann gehe ich so in die Seniorenturnen an der Seniorenuniversität.
Also noch für die körperliche Fitness machen oder etwas. Ihr habt gesagt, das Lehren fällt dem ein bisschen schwieriger im Alter. Wird an der Senioren-Uni dem auch ein bisschen Rechnung gedreht? Also schauen Dozenten vielleicht auch ein bisschen darauf, dass man eben anders muss unterrichten, wenn die Seniorinnen und Senioren da sind? Oder empfindet ihr das manchmal als, dass sie zu wenig Rücksicht nehmen auf das?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt vom Dozenten ab. Teil machen das einfach so, dass sie ihre Vorlesungen für die Studenten recyceln, sozusagen. Und andere hat man das Gefühl, dass es extra für 10 Jahre etwas Neues gestaltet. Das ist also ganz unterschiedlich.
Was würdet ihr euch denn wünschen, Herr Lützel-Schwab? Jetzt sagen wir jetzt mal von uns alterbezogen. Wie wäre eine gute Unterrichtsform für euch?
Also, Korrekturen kann ich eigentlich noch nicht gross anbringen, sondern es hängt sehr ab vom Dozenten. Es gibt Dozenten, die bringen es einfach unheimlich super rüber. Man kommt gerade daraus, was läuft. Und da gibt es Dozenten, die einfach so technisch oder theoretisch reden, dass der Normalbürger Mühe hat, mitzukommen. Und im Gegensatz zu den Verzehnten, ich bin also eine medizinisch-technische Seite, die mich interessiert. Und da muss ich sagen, ich habe also zum Teil gestaunt, was man heute weiss und was man da mitbekommt. Und es ist nicht unbedingt ein Lernen an der Seniorenuni, sondern es wird einem präsentiert. Und man kann sich rauspicken, was man will, und das finde ich einfach ist super.
Super ist hoffentlich auch der Chinesisch-Kurs, den ihr jetzt hier bekommt. Ich würde sagen, legt mal los. Die Zeit ist einigermaßen begrenzt. Bin gespannt, was ihr am Schluss könnt. Viel Vergnügen. Ist das überhaupt eigentlich so, dass eben Dozenten, wenn sie jetzt Seniorinnen und Senioren unterrichten, anders sollten vorgehen? Also lernen wir im Alter anders als früher? Und wenn ja, was verändert sich denn eigentlich am Hirn? Das werden wir herausfinden in wenigen Augenblicken.
Just saving up to buy a ball and chain. Seems it's all arranged. You can't buy time and you can't buy emotion. What have you and I been waiting for? The
der Treffpunkt auf DRS1. Wir reden heute 2 Stunden lang über das Lehren. Da kommen es vielleicht auch, man behaltet Sachen nicht mehr so gut, vergisst vielleicht schneller oder es fällt einem im Alter nicht mehr so ring, Neues aufzunehmen und auch im Kopf zu behalten. Wieso ist das eigentlich so? Bei uns sitzt der Wiedel Stadelmann. Er ist Pädagoge, Lernspezialist und Direktor von der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz. Guten Morgen,
Herr Stadelmann. Guten Morgen, Frau Wollige.
Wie ring fällt euch zu lehren?
Ja, auch schon ein bisschen schwieriger als früher, ob schon ich intensiv im Training bin, aber das ist ganz normal. Also je älter das man wird, desto mehr Aufwand muss man treiben für das Lehren. Die Hauptsache ist, dass man immer im Training bleibt. Das ist sicher ein Grundsatz. Aber ich spüre natürlich auch, dass ich mehr Aufwand brauche zum Lehren und dass es nicht mehr so einfach ist, noch, wie als ich vor der Pubertät war oder so.
Wieso denn eigentlich? Weiss man das? Was ist denn im Hirn anders?
Ja, es ist so, dass bei Lernprozessen das Hirn sich effektiv physisch verändert. Also wir wissen heute, dass jeder Lernprozess, der erfolgreich ist, also wenn das Langzeitgedächtnis kommt oder das Langzeitverhalten kommt, dass das Hirn verändert. Und zwar so, dass Strukturen im Hirn verändert werden. Es werden neue Verbindungen geschaffen durch Lernen. Es werden übrigens so Verbindungen abgebaut. Also wir reden davon in der Forschung, dass das Hirn eigentlich plastisch ist und sich verändert. Und wir können eigentlich nur lernen, weil unser Hirn veränderbar ist. Und die Veränderung im Hirn, also neue Netzwerke bilden oder Netzwerke abbauen, aber auch Verbindungen schneller machen, dass Informationen schneller ausgetauscht werden können, die Plastizität, die nimmt einfach mit zunehmendem Alter ab. Nicht so, dass sie auf Null zurückgeht, aber mit zunehmendem Alter nimmt die ab, sodass wir mit zunehmendem Alter mehr Aufwand müssen treiben, vielleicht auch ein bisschen mehr Probleme haben, ein bisschen mehr vergessen. Und wir können aber im Alter einiges kompensieren, weil wir natürlich, je älter wir werden, desto mehr Erfahrungen haben mit dem eigenen Lehren. Wir können Verschiedenes kompensieren, indem wir Lernstrategien haben, die das Kind noch nicht in dieser Form haben. Also wir können bis ins höhere Alter sehr gut lernen. Wir hätten dann noch gesehen, vielleicht, wenn wir im Training bleiben.
Also eben, das Hirn, das wäre eigentlich von Natur aus dazu eingerichtet, dass es lebenslang kann lernen kann.
Ja, ganz klar. Also das ist ein Phänomen und die Lernfähigkeit vom Hirn ist ein absolutes Phänomen. Also jedes Kind, das geboren ist, hat ein riesiges Potenzial. Also wenn wir zum Beispiel jetzt vom Chinesisch herkommen und vom Sprachenlernen kommen, dann kann man sagen, jeder Mensch, der geboren ist, kann grundsätzlich jede Sprache von der Welt lernen. Wenn der Mensch möglichst früh natürlich der auch in einem Sprachbad innen ist, wo der Sprache geredet wird, wo die Sprache geredet wird, also die könnten ein Kind nach der Geburt von Zürich nach China verfrachten und dort aufwachsen, der hat das Chinesisch wie ein einheimisches Chinesenkind. Also das Potenzial vom Hirn ist sehr, sehr gross.
Du hast gesagt, eben die Fähigkeit, sich zu vernetzen, die nimmt ein bisschen ab, wenn eben das Hirn auch älter wird, also ein bisschen langsamer. Kann man dem dann auch vorbeugen? Also kann man auch probieren, dass das möglichst lang, möglichst schnell noch geht?
Ja, wir haben es auch vorhin schon gehört, es ist schon gefallen, dass in der Erwachsenen, also in der Universität, Senioren-Universität, auch Sport getrieben wird. Ich finde das etwas sehr Gutes, da gibt es einen guten Vergleich. Also wir bleiben körperlich lang fit, auch ins Alter rein, wenn wir körperlich uns betätigen. Und hier kann man gleichzeitig sagen, wir werden dann gut alt im Sinn von auch geistig mobil alt, wenn wir nie aufhören zu lernen.
Oder? Was also, heisst denn das?
Das heisst, immer Neues entdecken, immer diskutieren mit Leuten, Austausch haben, sozialen Austausch ist etwas sehr wichtig für das Lernen. Die ein Musikinstrument spielen, das möglichst bis ins hohe Alter spielen, das gibt riesige Impulse auf das Hirn für Strukturerhaltung und Strukturschaffung. Sprachenlehren ist etwas Sensationelles. Also bis ins hohe Alter Sprachenlehren. Also nie aufgeben, nie aufhören, immer aktiv bleiben. Das ist ein gutes Rezept für können, gut geistig alt zu werden.
Also eben nicht nur geistig aktiv, sondern auch körperlich
das
aktiv.
Das wäre das Ideale, wenn man beides könnte machen, weil es gibt auch einen Zusammenhang zwischen körperlicher Fitness, geistiger Fitness und auch emotionellem Wohlbefinden. Das hat mit dem zu tun.
Jetzt sind ja Menschen im Alter manchmal aber auch einsam, haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, mit anderen zu reden oder auch in Altersheim. Sollte man sie dann auch vielleicht gezielt stimulieren, jetzt gerade in Altersheim?
Absolut. Also, es wird ja sehr viel gemacht in Altersheim auf diesem Gebiet. Das hat man gesehen. Also, das Wort Stimulation, das ihr sagt, ist ganz wichtig. Also, Hirnentwicklung und Lernen läuft sehr stark durch Stimulation. Es ist also nicht so, wie man lange behauptet hat, es ist einfach Vererbung oder hat man es oder man hat es nicht. Sondern die Stimulation ist zentral wichtig. Also, die können noch so gute Erbinformationen mitbekommen, zum Beispiel für Musik. Das ist uns klar, ihr werdet nie automatisch Konzertpianist oder Konzertpianistin. Die Stimulation ist wichtig. Und zwar früh im Leben anfangen, stimulieren, nicht stressen. Stimulieren, anregen, Möglichkeiten geben, sich zu betätigen. Das ist das Zentrale. Und die Stimulation muss ein ganzes Leben lang anhalten.
Und das ist so ein schmaler Grad wahrscheinlich, oder? Zwischen Stressen und Stimulieren,
wo man da muss. Ist relativ individuell, aber man kann, und wir wissen heute, wie man das macht mit kleinen Kindern, man kann sehr gut kleine Kinder anregen, stimulieren, eine Möglichkeit geben, etwas selber zu tun, ohne dass man sie stresst. Also Lernen muss nicht mit Stress im Zusammenhang sein, Lernen muss nicht mit Pauken im Zusammenhang sein, Lernen kann sehr stark im Zusammenhang mit Freude sein.
Also etwas Lustvolles.
Ja.
Du hast schon kurz angedeutet, dass man eben im Alter auch Vorteile hat, wenn man lernt, nämlich indem man schon Erfahrungswerte hat, indem man Lernstrategien kennt. Wie ist denn mit dem Erinnerungsvermögen? Also dass quasi die Fähigkeit, einen grossen Erinnerungsschatz zu haben, einem auch hilft beim Lehren.
Es ist so, dass natürlich auch die Vergesslichkeit grösser wird. Und dort kann man sagen, das, was immer wieder gebraucht wird und man immer wieder sich erinnert daran und aktiv braucht, dass das länger bleibt als das, was vergessen wird und nicht mehr angewendet wird. Also auch die Erinnerung ist ein aktiver Prozess, der eine Übung beinhaltet. Es ist nämlich so, dass jede Erinnerung gleichzeitig wieder ein Neulernen ist. Also alles, was ihr euch daran erinnert, ist wieder ein Teil davon, etwas im neuen Licht zu sehen. Erinnerung ist nie identisch mit dem, was man mal erlebt hat, sondern eine Erinnerung wird immer neu interpretiert und neu eingespeichert. Und man sagt dem Ekphorie in der Wissenschaft. Und Erinnerung ist auch ein aktiver Prozess, der zum Lernen beiträgt.
Aber ich meine jetzt vielleicht auch, dass man quasi im Alter die Fähigkeit hat, Sachen, die man lernt, zu verknüpfen mit Lebenserfahrung, ja, die man schon hat, und durch das auch einen anderen Zugang vielleicht hat zum Stoff, den man lernt, und durch das vielleicht auch einen Vorteil hat gegenüber jemandem
Jungen. Das ist der grosse Vorteil. Das ist der grosse Vorteil vom Alter. Man kennt übrigens auch seine Lehrvorlieben am besten. Also, wenn man lehren sagt, redet man vom Lernen, oder, damit das klar ist. Genau. Also, man kennt seine eigenen Strategien, seine Vorlieben besser. Und man kann sich auch mehr konzentrieren auf das, was man will. Und wird nicht immer von außen gesteuert, was man zu lernen hat. Oder? Das ist schon für die Motivation ein ganz wichtiger Punkt.
Habt ihr daheim jetzt eine Frage an Pädagoge Willi Stadelmann? Würde noch etwas interessieren zum Thema Lernen, zum Thema geistig fit bleiben auch im Alter oder eben zum Thema, wie lehrt sich's am ringsten? Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns ein Mail zu schreiben. Die Mailadresse ist treffpunkt@drs1.ch. treffpunkt@drs1.ch, wenn ihr eine Frage habt an Pädagoge und Lernspezialist Willi Stadelmann. Vielleicht mache ich eine ketzerische Frage. Wieso muss man denn eigentlich immer lernen? Wenn es halt nicht mehr so gut geht, dann kann man doch auch mal einfach aufhören und sich mit dem zufrieden geben, was man hat.
Für mich ist es klar eine Frage von der Lebensqualität. Wir können doch nur Lebensqualität haben, wenn wir dauernd teilnehmen an dem, was an uns läuft, was auf der Welt geht, was in unserer Umgebung geht, was in der Familie geht. Also im Prinzip muss man sagen, der Mensch kann gar nicht anders sein, ausser mit Lernen. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, das Hirn kann gar nicht anders als Lernen. Das lernt immer. Aktiver oder weniger aktiv, gesteuert und stimuliert. Aber Lernen ist ein Zugang zur Welt und macht die Welt lebbarer und erhöht die Lebensqualität.
Also immer dranbleiben ist wichtig, sich ständig weiterbilden. Wie ist das jetzt aber im Job, also ganz real, wenn man sagt, ich will dranbleiben, ich will etwas Neues lernen und dann sagt der Arbeitgeber vielleicht, nein, sorry, Weiterbildung, das können wir uns nicht leisten. Wir reden über diese Problematik, gerade nach dem Cat Stevens, und der Stadelmann bleibt natürlich noch ein bisschen bei uns.
See, the mark is mine. I'm only the underline of the word. 'Cause I'm like him, just like you. I can't tell you what to do. Like everybody else, I'm searching through what I've heard. Whoa, where do you go when you don't want no one to know? Who told tomorrow? Tuesday's a day. Won't you paint my dream? Won't you show me where you've been? Show me what I haven't seen to ease my mind. 'Cause I will learn to understand.
stand. If I have a helping hand, I wouldn't make another demand all my life. Whoa, 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 where do you go when you don't want no one to know? Ooh, don't tomorrow, Tuesday's a day. What's my name? All in all, it's all the same. Everybody plays a different game. That is all. A man may live, man may die, searching for the question why. But if he tries to rule the sky, he must fall. Whoa, whoa, where do you go when you don't want no one to know? Ooh, don't tomorrow, Tuesday's a day.
Startet in der Schweiz das Lernfestival, ein Festival, das einem so motivieren zum Lehren, um sich weiterbilden mit Veranstaltungen in der ganzen Schweiz. Da findet der Link dazu auf drs1.ch. Was aber macht man, wenn man eigentlich Lust hat, sich weiterzubilden? Der Arbeitgeber aber sagt, nein, für das haben wir keine Zeit. Ich begrüsse jetzt Fritz Gurtner, er ist Leiter von der Branche Post in der Gewerkschaft Kommunikation. Guten Morgen, Herr Gurtner.
Grüezi, Frau Liga.
Dann ist Frau Derer Balladore bei uns. Sie ist Mitglied von der Geschäftsleitung vom Arbeitgeberverband und Ressortleiterin Arbeitsmarkt. Guten Morgen, Frau Derer.
Guten Morgen miteinander.
Wann habt ihr euch zum letzten Mal weitergebildet, Frau Derer?
Vor 10 Minuten, wo man mir erklärt hat, was man beim Radio heute alles noch machen kann, mit oben abladen und das sogar Fotos auf dem Internet gibt. Das war mein letzter Lernerfolg gewesen. Und noch ein bisschen vorher, als ich zugelassen habe, was der Herr Stadelmann alles erzählt hat. Also ich denke, man lernt ganz einen Haufen, wo man sich gar nicht so bewusst ist, dass das jetzt wirklich gelehrt ist.
Und die Fotos sind auf drs1.cad anschaubar, aber ich meine nicht so eine richtige klassische Weiterbildung.
Klassische Weiterbildung im grösseren Sinn habe ich vor etwa 3 Jahren abgeschlossen.
Als?
Exekutiv-MBA an der Uni Zürich. Und da haben sich eigentlich einen Haufen gewundert, dass man das auch noch mit 50 mache.
Und was hat euer Arbeitgeber gesagt, dass ihr das macht?
Wir haben ein Arrangement getroffen mit Zeit und Finanzen, weil das etwas war, was teilweise dem Arbeitgeber zu gut kommt. Er nicht gesagt hat, du musst gehen. Also dann versuchen wir miteinander darüber zu reden. Häufig ist es so, dass man halb-halb macht oder ein Drittel, 2 Drittel, wie auch immer. Und nachher natürlich auch eine Verpflichtung hat, um entsprechend noch zu bleiben. Also ist klar, der Arbeitgeber will auch etwas haben, das aus der Investition, die er macht, auch zurückkommt.
Also verpflichtet zu bleiben, das ist ein Stichwort, Herr Gurtner. Wie erlebt ihr die Praxis? Kommen viele Leute zu euch und sagen, sie möchten gerne Weiterbildungen machen, aber es liegt irgendwie nicht drin?
Es ist ja so, dass man in den meisten Gesamtarbeitsverträgen hat man ja das drin, dass man Weiterbildungen kann machen. Entweder ist es dann mit bezahlten Urlaubstagen oder gibt eine Beteiligung vom Arbeitgeber. Und es steht natürlich immer das Gleiche, es steht, wenn es betrieblich betrieblich nötig ist. Und logischerweise kommen die Leute vor allem in mittleren und unteren Lohnsegment, wo schulisch vielleicht nicht so viel mitbekommen haben oder nicht genug, keinen Hochschulabschluss haben, kommen dann und wollen sich, wo der Knopf nachher aufmacht, wollen sich weiterbilden. Und vielfach, gerade in diesen Personalgruppen, geht es dann eben nicht. Und das führt dann zu den Schwierigkeiten, die wir zum Teil haben mit den Arbeitgebern, dass man sagt, ihr müsst doch das Potenzial nutzen von diesen Leuten, die haben den Knopf nach der Schule aufgemacht, tun sie aus und weiterbilden und dann haben sie auch einen Mehrwert für euren Betrieb. Und das ist nicht überall so. Also ich kann stellvertretend da sagen, zwei Betriebe, die relativ gross sind in der Schweiz, Post und Swisscom, die betreuen wir von unserer Gewerkschaft aus und wir haben im 94 bei der Swisscom, also die alten Peter, die haben gesagt, es kommen neue Technologien, ihr müsst eure Leute ausbilden. Das hat man in den Wind geschlagen. Wir haben heute 2008, wir haben die neuen Technologien schon einige Zeit und wir haben aber auch ein Heer von Leuten, die bei der Swisscom arbeiten, die die neuen Technologien nicht mehr verstehen. Also die schaffen keinen Mehrwert mehr für die Swisscom. Hat man 94 vielleicht auf Gewerkschaften ein bisschen mehr gehört, hat man die Leute ausgebildet.
Frau Derer, warum hat man, was hat es in diesem Fall nicht auf das gehört? Ich denke, der Arbeitgeber hat ja auch Interesse daran, dass es funktioniert. Also irgendwelche Argumente oder Strategien hätte er ja wahrscheinlich gehabt, dass er so entschieden hat, wenn er jetzt entschieden hat, im Fall von diesen Fällen, die wir gehört haben.
Ja, ich denke, es sind nämlich ganz ein Haufen unterschiedliche Überlegungen, die vielleicht zu einem Entscheid führen. Möglicherweise hat man nicht so daran geglaubt, wie sich die Technik wirklich verändert. Man hat vielleicht im Moment nur Kosten gesehen. Man hat vielleicht auch gemeint, es ist kein Problem. Man findet ja genügend Leute, die neuen Technologien dann beherrschen und hat vielleicht zu wenig daran gedacht, dass andere Arbeiten auch dann weggefallen sind mit diesen neuen Technologien. Und darum dann jetzt Leute wirklich dann Mühe haben, wo man dann auch nicht einfach andere Arbeit anbieten kann. Ich darf nicht vergessen, dass sich die Arbeitswelt extrem schnell verändert, und zwar exponentiell in der letzten Zeit, also immer schneller, und wir haben Entwicklungen, die wir uns nicht hätten vorstellen können. Also wer hätte dann vor 20 Jahren gedacht, dass wir jemals so mit dem portablen Telefon unterwegs sind und ohne das nicht mehr leben können? Da hätte man auch gesagt, das ist ein Jules Verne-Roman.
Also, dass quasi die Arbeitgeber manchmal noch ein bisschen überfordert sind, gar nicht genug weitsichtig sind, um zu sehen, was eigentlich auf ihr Personal zukommt.
Weil man es manchmal auch gar nicht abschätzen kann, was sich wirklich entwickelt.
Was habt ihr jetzt das Gefühl, Herr Gurtner, ist denn manchmal auch vielleicht gerade umgekehrt? Also, dass wie Teil Arbeitnehmer auch überfordert sind von der Haltung, vielleicht auch immer sich müssen weiterzubilden, immer neue Kurse zu machen und eigentlich haben sie mit dem, was sie machen, schon genug zu tun?
Also, ich glaube, dass man Weiterbildung im Beruf nicht verordnen kann. Das ist einmal ein Grundsatz, den ich nachlebe. Ich sage, es geht ja gar nicht, oder? Aber man muss es fördern. Und es gibt ja Leute, die sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich mache und das ist in diesen Berufsbildern, sag's nochmal, wo ich vor allem tätig bin, also wo ich organisiere, haben wir natürlich genau tätig, die sagen, ich bin eigentlich zufrieden mit dem. Also ich wollte ja einen Briefträger oder eine Briefträgerin nicht zwingen, irgendwo durch einen Diplomabschluss zu machen. Aber vielleicht kann man sie mit ganz wenigen Mitteln, mit gezielter Ausbildung eben motivieren. Vielfach ist es ja auch die Angst bei den Leuten. Es ist vielfach nicht die Überforderung vom Beruf oder vom, sondern die Angst vor dem Ausbilden, oder? Ausbildung, Weiterbildung hat so den Touch. Prüfungen hat Prüfungsstress, Angst. Und das muss man doch den Leuten wegnehmen. Also, da sind wir alle zusammen unterworfen. Bin ich auch mal gewesen. Ich bin auch nicht schaurig gerne in die Schule. Das gebe ich auch ehrlich zu. Aber ich mache jetzt laufend Ausbildungen, Weiterbildungen. Und habe Spass bekommen daran. Also, nach der Schule, nach der Lehrzeit, eben den Knopf aufgemacht, dass Weiterbildung eigentlich auch anregt. Und der Herr Stadelmann hat es ja vorher gesagt, oder? Es halten die auch geistig frisch.
Frau Derer, was ratet ihr denn vom Arbeitgeberverband, den Arbeitgeber? Wie sollen sie das mit dieser Weiterbildung handhaben? Tönt ja eigentlich gut, das motiviert, tut den Horizont auf.
Ich denke, man muss immer wieder darüber reden. Und man darf nicht loslassen, Leute wieder einmal darauf anzusprechen und zu fragen, würdest du echt nicht, hättest du Lust, wenn du jetzt das übernimmst, willst du den Kurs machen? Das denke ich, das ist das eine. Das ist
aber passiert das denn auch im realen Alltag?
Das ist ganz schwierig zu sagen, es passiert oder es passiert nicht. Das kommt auf Firmen an, auf die Vorgesetzten. Manchmal sind es auch Kollegen, die motivieren. Was ich einfach noch wichtig finde, ist, dass man den Leuten auch immer wieder bewusst macht, es gibt zwei Arten von Lehren. Es gibt das Lehren, wo ich in einen Kurs gehe Und dort habe ich vielleicht manchmal ja, auch so ein bisschen eine Schwellenangst. Es gibt aber auch das Bewusstmachen, was ich dann alles gelernt habe, nebendran, indem ich den Kollegen gefragt habe, du, wie machst du das? Und der hat mir etwas Neues gezeigt oder einen neuen Weg gezeigt, das zu machen. Und ich habe etwas gelernt. Und wenn ich mir das auch bewusst bin, dann ist vielleicht auch die Schwellenangst, mal einen Kurs zu machen, kleiner. Dann, was ich denke, so etwas von uns Eltern ist der Computer gewesen. Da haben wir müssen dran. Und da hat man vor einem Computerkurs, hat man zwei Nächte nicht geschlafen, weil man das Gefühl hatte, es hat Jüngere dabei, die schneller sind. Heute beim Kollegen zeigt man, du, zeig mir schnell, wie machst du das? Ich lerne jede Woche wieder etwas Neues mit dem Computer. So unter der Hand. Und muss mir das manchmal bewusst machen, wie viel habe ich gelernt. Und dann wäre auch die Angst, zum Beispiel einen formalisierten Kurs zu machen und noch etwas darauf aufzusetzen, kleiner.
Also es braucht Überwindung, sowohl vom Arbeitgeber vielleicht auch, wie auch vom Arbeitnehmer, der sich auch muss, darum kümmern muss, dass er das überkommt, was ihm schlussendlich auch zusteht. Ich danke euch herzlich.
Danke
Ihnen. Fritz Gurtner, Gewerkschaft Kommunikation und Ruth Derer vom Arbeitgeberverband. Merci für die Informationen. Und ihr überkommt jetzt gerade auch eure Informationen, nämlich Antworten auf eure Fragen zum Thema Lehren. Und zwar gerade nach der Katja Epstein, Wildewasser.
Such mir den Weg wie Wasser bin, wildes Wasser will meinem Licht entgegen. Alle Seelen scheiben blind, verloren in alten Räumen, sei unbequemer Gegenwind. Zeit, sich aufzubäumen. Wie wilde Wasser, der Trägheit an den Kragen. Wie wildes Wasser, auflehnen, hinterfragen. Mehr Courage, mehr Rücksicht, mit dem Herzen denken. Sich zu schenken. Wie wilde Wasser, weit über Tellerränder sind wilde Wasser in aller Herren Länder. Glück als Verstand, sollten Freiheit wagen, raus aus dem egomanen Land, mal goldenen Kälbern entsagen. Keine Gotteskrieger mehr, Gott hat viele Namen, ein Wunschbild von einem Menschen mehr, braucht einen anderen Rahmen. Wie wilde Wasser in allen Lebenslagen. Wie wilde Wasser vom guten Geist getragen. Schluss mit schwarzer Malerei, Klagen, Hetzen, Lästern. Stopp fremden Hass und Heuchelei, Mitläufer sind von gestern. Bin wildes Wasser, Leben heißt sich bewegen. Wie wildes Wasser, in meinem Licht entgegen.
Milde Wasser dem Licht entgegen. Der Treffpunkt heute zum Thema Lehren. Und es sind Mail reingekommen, die sagen, ja, aber geht es jetzt ums Lehren oder ums Lernen? Also man muss da einen Unterschied machen. Und im Schweizerdeutsch ist es halt so, dass man vom Lehren redet, aber wir meinen natürlich das Lernen, also eigentlich das Passive, nicht das Aktive, jemandem etwas beibringen. Bei mir ist wieder der Willi Stadelmann, Pädagoge und Lernspezialist, Direktor von der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz. Herr Stadelmann, Hörerinnen und Hörer uns können eine Mail schicken mit den Fragen. Es sind da ein paar Fragen reingekommen. Ich tue jetzt da mal eine rauspicken. Und zwar geht es da um Lernstrategien, die ihr angesprochen habt. Was genau versteht man da drunter? Und was haltet ihr von Lernstilanalysen? Wir werden auf das vertieft noch eingehen. Vielleicht noch mal ganz kurz mal so ein bisschen als Überblick. Was gibt es da so für Lernstrategien?
Es ist ja so, dass wenn man etwas lernt, ich sage jetzt extra lernt, oder? Wenn man etwas lernt von Kindsbeinen an, dann lernt man nicht nur eine Sprache oder Musik oder irgendetwas, sondern man lernt natürlich auch, wie man es gelernt hat. Und das ist etwas sehr Individuelles. Das heisst, jeder Mensch schafft sich eigentlich eigene Lernstrategien, die mit seiner Biografie zu tun haben. Und die Lernstrategien, die bauen sich ein Leben lang auf und die nehmen wir natürlich mit. Und es ist also so, dass nicht jeder Mensch die gleichen Lernstrategien hat, die für ihn gut sind, sondern das ist von Mensch zu Mensch verschieden, hat sehr stark mit der Biografie zu tun, wie sind wir von Geburt an stimuliert worden, was haben wir für Vorbilder gehabt. Und das sind eigentlich individuelle Strategien. Und die zweite Frage wegen Lernstilanalysen, es ist etwas wahnsinnig Wichtiges und ich kann das nicht genügend betonen, dass sich eigentlich alle, die lernen wollen, sei es jung oder alt, sich immer wieder müssen überlegen, wie lerne ich eigentlich. Also man sollte sehr stark reflexiv sein, also darüber nachdenken, mit was habe ich eigentlich Lernerfolg und mit was habe ich weniger Lernerfolg und warum und mit was hat das zu tun. Das ist eine eigene Reflexion über Lernstile und dann kann man noch Analysen machen, sei es in Erziehungsberatungsstellen, sei es auch in privaten Beratungsstellen, wo man ein bisschen untersucht, wie lernt das betreffende Individuum, vor allem lesend oder vor allem hörend oder vor allem spürend. Und über das werden wir wahrscheinlich
genau, das werden wir auch noch einen Lerntest auf dem Internet aufgeschaltet, drs1.ch, wo man schauen kann, was man echt für einen Lerntyp kann sein kann. Also, dir und ich, wir würden unterschiedlich Chinesisch lernen.
Ganz
wahrscheinlich würde anders lernen gehen. Das war übrigens die Frage von Andrea Calvara Witzmer. Dann haben wir eine Frage von Dieter Spitzer. Er sucht Ideen und Möglichkeiten, wie man die Kinder kann motivieren oder stimulieren zum Lernen. Also, gibt es irgendwelche Literatur oder Informationsquellen, die ihr würdet empfehlen?
Ja, da gibt es sehr viel. Also jetzt einzelne Bücher oder so zu nennen, glaube ich, führt ein bisschen weit, aber man könnte ja dem betreffend auch via E-Mail solche Hintergründe geben. Es ist wichtig, dass man dem Kind von Geburt an Material gibt, wie sie am besten können lernen können. Also man entdeckt sehr früh, was das Kind für Vorlieben hat. Ob sie vor allem optisch reagieren, ob sie vor allem akustisch reagieren, ob sie auf Musik reagieren, ob sie mit den Augen sehr viel verfolgen. Und es ist wichtig, dass man diesen Kind frühzeitig Möglichkeit gibt, selber etwas zu tun auf diesem Gebiet. Also ihnen Möglichkeiten geben, das selber weiterzuentwickeln. Das ist etwas wahnsinnig Wichtiges. Und auf das sollte man eigentlich ausgehen.
Und die Literaturangaben würdet ihr dem Herrn noch mailen nach der Sendung?
Das kann ich gerne machen.
Dann möchte ich noch auf das Mail gehen von der Anna-Barbara Schmutz von Langenthal. Sie ist 60 und sagt, sie hat schon immer mal Englisch lernen, weil sie Verwandte hat in Amerika. Aber sie schafft das irgendwie nicht. Es bleibt ihr einfach nicht. Sie hat es mit Kassetten und Büchern probiert. Und sie hat immer schon ein bisschen Lernschwierigkeiten gehabt. Was würdet ihr dir jetzt ihr raten?
Ich komme auf die Frage noch gerade. Aber vielleicht kann ich auf die andere noch schnell zurückkommen. Es ist ja noch von Motivation zu reden, oder? Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt im Lernen. Und da gibt es einen Satz, den ich weitergeben möchte. Der stammt vom deutschen Lernpsychologe Edelmann. Und der hat mal gesagt, ich übersetze es auf Dialekt, der hat mal gesagt, ein Mensch, vor allem ohne ein Kind, aber ein Mensch ist dann motiviert, wenn seine Hoffnung auf Erfolg grösser ist als seine Angst vor Misserfolg. Also wenn man Kind will, und Erwachsene, wenn sie zu lernen stimulieren, müssen wir eine Hoffnung auf Erfolg geben. und nicht immer so tun, wenn sie alles nicht können, dass sie sowieso schlecht sind und eine ständige Angst vor Misserfolg zu tun. Das ist noch ein wichtiger Hinweis, wenn man Kinder stimulieren will, also dem Kind Hoffnung auf Erfolg geben, vielleicht auch selber Vorbild sein und zeigen, wie wir selber lernen, dass sie das auch könnten.
Und dann würde ich sagen, nehmen wir die Anna-Barbara Schmutz, nehmen wir die gleich rüber in die zweite Stunde,
das Treffpunkt,
dann können wir über die Lehrstrategien und darüber reden, was man ihr könnte empfehlen könnte, für das Englisch zu lernen. Weil ich möchte schon noch schnell schauen, wie es unseren Chinesisch Schülerinnen und Schüler geht. Sie haben anfangs Stunde, haben sie angefangen Chinesisch lernen, eine Seniorin und ein Senior. Und wie weit das sie sind und wie sie so aussieht, das erfahren wir in 4 Minuten.
True love will never fade. 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 I wonder if there's no forever, no walking hand in hand down a yellow brick road to never, never land. These days I get to wherever I'm going, make it there eventually. Follow the trail of breadcrumbs to where I'm meant to be, to where I'm meant to be. I don't know what brought you to me, that was up to you. There's so many come to see me who want their own tattoo. I fixed a needle in a holder, laid my hand upon your spine, there upon your shoulder I drew the picture as your sign. When I think about us, I see the picture that we made, the picture to remind us, true love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade.
Europäer haben immer Mühe mit chinesischen Tönen, oder? Und dann möchte ich zeigen, mit diesem Wort lieben, dann Liebe. Es gibt 2 Töne in diesem ein Wort. So, auf Deutsch gibt es auch Töne. Li, i, i, hoch und flach, hoch. Li, das ist der erste Ton auf Chinesisch. Wie Mama, ma, 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 der erste Ton. Und Lippe, be. Ist kurz, leise, schwach gesprochen, es hat keinen Ton. Das ist der Neutralton auf Chinesisch. Deshalb, wir sehen, es gibt Ähnlichkeiten zwischen Deutsch und Chinesisch. Und ich möchte diese Ähnlichkeiten zeigen. Und das wird den Schülern helfen, um Chinesisch zu lernen.
Also Liebe schon als erste Lektion in diesem Chinesischkurs. Ein lieblicher Einstieg, würde ich sagen. Wir haben ja gehört bereits schon, dass es unterschiedliche Arten gibt, wie man lernen kann. Die Frau Tang hat uns gezeigt, wie sie vorgeht, mit den Bindungen arbeiten zum Deutschen. Es gibt unterschiedliche Lerntypen. Was sind ihr für einen Lerntyp? Was gibt es für Typen? Das erfahren wir in der nächsten Stunde. Zuerst hören wir aber, was passiert, wenn gar nichts mehr geht, wenn das Hirn nach einem Hirnschlag auf einmal wieder alles neu muss lernen. Wenn es nicht darum geht, Chinesisch zu lernen, sondern die einfachsten Sachen, die man einfach braucht. Laufen, reden, greifen, essen. Wir machen eine zweite Lernstunde von 10 bis 11 auf der RS1. Guten Morgen, das ist der RS1 mit dem Treffpunkt am Mikrofon Simon Hulliger. Wir reden heute über das Lehren, also über das Lernen. Wir wollen lernen, wie das funktioniert, wenn wir lernen, was im Hirn passiert. Der extremste Fall vom Lehren ist auch der, wenn man alles von Grund auf neu muss lernen, wenn auf einmal die selbstverständlichen Sachen nicht mehr gehen. Zum Beispiel nach einem Hirnschlag. Im René Hengartner ist das passiert vor knapp 2 Jahren. Auf einmal ist nichts mehr gegangen. Nadis Nah hat er gelernt, wieder aufzustehen, sowohl im übertragenen Sinn, aber auch ganz wörtlich.
Und somit ist der Tag gekommen, wo ich lernen musste, auf den Beinen wieder. Stehen allein habe ich nie mal kapiert, wie das wieder geht. Und nachher ist das Laufen gekommen. Das Laufen mit Mithilfe von einem Therapeuten, der mich unter dem Arm gegriffen hat und ich einen Stock hatte. Das waren so die ersten Gehversuche in der Reha, in mir selber und aber auch von außen.
Wir haben René Hengartner besucht und mit ihm darüber geredet, was es braucht, damit das Hirn das alles wieder neu lernt. Wir hören diese Reportage in 3 Minuten.
I can't be sure, but I think our love is slipping away. Where did it go? The passion we had yesterday, was it something I've done? I can't read your mind. Is there somebody new? Am I loving on borrowed time? You hold me close, but you seem a million miles away. That look in your eyes, the times you got nothing to say,
nothing to say.
I've got to know, are you really mine? Don't toy with me, am I loving on borrowed time? What used to rock our world at times seems so insincere. Is it too late to save? Have we crossed that line? Let's not go one more day loving more.
Ich nehme mit der Hand einen Kugelschreiber, sage, dass ich das mache und wippe vielleicht noch vom einen Bein auf das andere. Das mache ich alles ganz selbstverständlich. Ich merke gar nicht, dass da eigentlich eine grosse Hirnleistung dahinter steckt, dass das mein Hirn irgendeinmal alles gelernt hat. Das merkt man erst dann, wenn es eben nicht mehr geht, wenn das Hirn auf das Mal nicht mehr funktioniert, wie es sollte. Mein Kollege Christian Schmitz ist ins Neurorehabilitationszentrum UMEN auf Zielschlacht im Thurgauischen gegangen, zum Neuropsychologe Andreas Binder und zum René Hengartner, der dort Rehabilitationspatient war. Der René Hengartner von Amriswil, ein robuster, fröhlicher Mann, ein Turner, ist Schul- und Kleinbus gefahren und dann...
Im Oktober 2006 habe ich normal geschafft, habe meine Schulbustour und meine Bustour. Und am Morgen, am 14. Oktober, habe ich zwei kleine Hirnschläge. Und nach vier Tagen im Spitalzimmer habe ich dann noch einen dritten bekommen. Und somit bin ich von rechts auf links gelähmt worden und habe die Sprache verloren.
Man muss sich das einmal probieren vorzustellen. Auf einen Klapp nicht mehr können reden, essen, heben und greifen, laufen. Wer das erlebt, muss lernen, was er vorher, ohne zu überlegen, einfach hätte können. Der René Hingartner erzählt.
Als erstes, was ich musste lernen, ist der Schluckmechanismus. Ich musste lernen, wie der geht überhaupt. Das Reden war der Massgebung, um mich überhaupt zu verständigen. Aber ich habe zum Glück alles verstanden, was mir die Leute gesagt haben. Und somit ist der Tag gekommen, wo ich musste lernen, stehen auf den Beinen wieder. Stehen allein habe ich dann gleich mal kapiert, wie das wieder geht. Wenn ich auch wieder aufs WC absitzen musste, das ist natürlich ein grosser Lernprozess. Wie komme ich aufs WC? Und nachher ist das Laufen gekommen. Das Laufen mit Mithilfe von einem Therapeut, der mich unter dem Arm gegriffen hat und in den Stock hatte. Das waren so die ersten Gehversuche in der Reha innen selber und aber auch von außen.
In der Neurorehabilitation muss man also unter Umständen das Selbstverständlichste, was wir Tag für Tag machen, wieder lernen. Essen, stehen, abhocken, aufstehen und laufen. Oder reden, schreiben, lesen und rechnen. Lehren kann aber auch anders heissen, sagt der Neuropsychologe Andreas Binder.
Zum anderen heisst es aber auch, ganz neue Fertigkeiten zu lernen, die man vorher noch gar nicht brauchte. Also wenn zum Beispiel eine Hand und Arm ausgefallen ist, dass man lernt, sich mit einer Hand anzuziehen, was zuzuknöpfen. Oder es kann auch bedeuten, eine ganz neue Rolle im Rahmen von Familie und Beruf lernen zu müssen.
Der Andreas Binder sieht sich in der Therapie eher als Experte und Begleiter, wieder als Lehrer. Wichtig ist das Zusammenspiel von Patient und Therapeut. Und das therapeutische Lehren kann man noch nicht ganz vergleichen mit dem im Klassenzimmer.
Wir haben einen Patienten, der bestimmte Ausfälle hat. Und um diesen Patienten, sein Leben und die Ausfälle konzentriert sich nachher die Therapie. Das heißt, die verschiedenen therapeutischen Richtungen, wie jetzt die Neuropsychologen, die Logopäden, die Berufstherapeuten, setzen sich zusammen und versuchen, auf denjenigen zugestrickt das beste Programm zu entwickeln. Angehörige spielen eine ganz große Rolle, weil Angehörige ganz entscheidend mit drüber bestimmen, wie ein Patient nach der Rehabilitation auch wieder leben kann. Das ist ganz klar, wenn jemand Angehörige hat, die ihm auch später helfen können, ist es sehr viel leichter, in sein eigenes Lebensumfeld zurückzukehren. Deswegen versuchen wir eigentlich auch, Angehörige von Anfang an in die Rehabilitation mit einzubeziehen.
Das Verhältnis zwischen Therapeut und Patient ist eng und körperlich. Der René Hingartner sagt, was ihn am Anfang an dieser Nähe hat irritiert.
Dass einmal eine fremde Person auf dich zukommt. Ein Therapeut ist männlich, der sowieso schwer ist, wenn er dir hilft, etwas zeigen an deinem Körper zu bewegen. Wo bei einem Mann eine Frau natürlich sympathischer ist, aber ist ein Lernprozess, dass ein Therapeut eben auch so viel kann geben wie eine Frau.
Der Therapeut muss in der Neurorehabilitation handgreiflich werden, wie es ganz eminent ums Praktische geht. Also gar nicht wie in der Schule, wo man ja viel höckligen Stoff einbiegt. Der Andreas Binder bestätigt.
Das ist so, weil wir uns natürlich an der Lebenssituation vom Patienten orientieren und der Patient ja wieder die Sachen können muss, die er im Alltag können muss. Das fängt mit ganz einfachen Sachen an. Beim Herrn Hengartner war eben die Situation, er musste schlucken lernen, was man sich so ganz schwer eigentlich erstmal vorstellen kann, dass man das nicht kann, dass man das neu lernen muss. Es geht um sehr viele körperliche Prozesse, um aufrecht sich halten können, um gehen können. Und man musste aber letzten Endes im Laufe der Reha auch den Bogen weiterschlagen, oft auf den Anfang an, weil die Wahrnehmung mit betroffen sein kann, das Denken mit betroffen sein kann. Das ist auch der Grund, warum so viele ganz unterschiedliche Disziplinen an einem Patienten arbeiten und versuchen gemeinsam das Ziel zu erreichen, wieder ins eigene Leben einsteigen zu können.
Gemeinsam ins Leben finden, hat der Andreas Binder gesagt. Da ist eben nicht nur der Therapeut, da sind nicht nur Geräte und Maschinen in der Therapie. In diesem Lehrprozess sind auch Partner, Verwandte und Bekannte eingebunden. Und der Patient muss lernen, mit seiner ganzen Umgebung auf eine neue Art umzugehen.
Also das Erste war sicher, dass mir jemand helfen muss für etwas, was für ihn selbstverständlich ist. Sprich, ein Glas aus dem Kasten nehmen oder einen Teller, wo du die Höhe vom Rost schon nicht mehr hast. Und dann musst du auch lernen, draussen in der Stadt hinein, jemanden mal fragen, würden Sie mir bitte helfen, die Tür aufmachen? Oder im Einkaufsladen, geht's mir mein Lieblingsgutschen im oberen Teil vom Gestell oben runter. Aber da war am Anfang mit Hemmingen verbunden und heute geht's in den Tagesablauf über.
Wenn der René Hengartner zurückschaut auf das, was bis heute in seiner Rehabilitation ist passiert, ist er vor allem allen dankbar, die ihm geholfen haben. Den Partnern, den Freunden und Kollegen, den Institutionen. Er ist auch kritisch und weiss, dass die Hilfe von den anderen eine Grenze haben muss, dass er selber lehrt organisieren und sein Leben so weit, dass es möglich ist, selber in die Finger nimmt. Man darf nicht überbehüten, sagt er. Er weiss aber auch, dass sein Leben weiterhin lehren ist. Schritt für Schritt, Anstrengung für Anstrengung. Auch als er seine Stimme hat gehört auf der Aufnahme, hat er kritisch gesagt, ich näsle ging noch ein bisschen beim Reden. Er, der das Reden von Grund auf neu hat müssen lernen und wo man, wie man hat gehört, ohne Problem versteht. Mir hat René Hengartner Eindruck gemacht und die Art Lehren kommt mir vor wie ein Lehrplatz in Menschlichkeit und Solidarität. Und gerade die, dünkt sie ihm, sie im gewöhnlichen Leben nicht mehr ging hoch im Kurs. Komisch, oder?
Christian Schmid über einen besonderen Lehrplatz. Was passiert denn eigentlich im Hirn, wenn es all das wieder neu muss lernen, Sachen, die für uns so selbstverständlich sind? Wie lernt denn eigentlich ein Hirn? Das werden wir herausfinden nach dem Eric Carmen.
When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. Phone. Nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Oh, was just for fun. Those days are gone.
Jeden Tag lernen wir gegen wieder etwas. Manchmal merken wir es vielleicht gar nicht. Und manchmal ist es aber so bewusst, wie wir vorher in dieser Reportage gehört haben. Bei mir wieder der Willi Stadelmann. Er ist Pädagoge und Lernspezialist und Direktor von der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz. Wir haben vorhin die Geschichte gehört von dem Herrn Hengarten. Das ist verrückt, wenn man das gehört.
Ja, das ist außerordentlich eindrücklich und das bestätigt eigentlich auch das, was wir schon haben angetönt. Also, was ist denn das anders als dauernde Stimulation, die er jetzt muss machen, für sein Hirn wieder anzuregen, wieder Sachen zu lernen oder Sachen, die verschüttet sind, wieder vorzukramen, sozusagen, um wieder können zu schlucken, um wieder können zu reden und so weiter und so fort. Also, das zeigt übrigens auch, dass eben die Plastizität vom Hirn, die ich erwähnt habe, die Veränderbarkeit vom Hirn, eben bis ins Alter rein da ist. Es ist nicht, nach der Pubertät fertig mit Lernen, oder wie man sehr oft auch gesagt hat, sondern Lernen ist etwas, was man ein Leben lang kann. Und auch in älteren, in grösserem Alter kann man eben noch lernen und Sachen wieder herbringen. Vielleicht nicht mehr so, wie man es vorher hätte können, aber sehr erfolgreich.
Du hast gesagt, das war verschüttet gewesen, zum Teil. Das Wissen, eben, wie man schluckt, war also nicht ganz weg gewesen. Das heisst, irgendwo ist es noch gespeichert gewesen.
Ja, es ist ja so, dass bei Hirninfarkten, wie wir das jetzt gehört haben, nicht einfach das ganze Hirn zerstört wird, sondern gewisse Teile, die nicht mehr durchblutet waren durch den Infarkt und die Zellen absterben, andere Teile sind noch da. Und das Hirn arbeitet sehr ganzheitlich. Es ist also so, dass wenn ich zum Beispiel eine Sprache lehre, man hat früher gemeint, das sei einfach rein linkshirnig Sprache, oder Musik sei zum Beispiel rein rechtshirnig, das ist längstens überholt. Wir wissen, dass wenn wir eine Sprache lehren, dass das ganze Hirn betätigt ist und dass auch Teile vom rechten Hirn mitmachen. Also, es ist nicht so, wenn der ein Sprachzentrum, in Anführungszeichen, bereicht wird, dass der nicht mehr da ist, sondern es sind andere Teile noch da, die auch noch ein Erinnerungsvermögen haben und eine Kapazität haben im Sprachenlernen. Und die kann man natürlich mitverwenden. Also, man ist nicht auf Null, sondern man hat gewisse Reste, hat man noch da, wo man dich weiterentwickeln kann.
Also, quasi, dass der eine Teil in die Bresche springt, wenn der andere ausfällt.
Das kann man so sagen, dass also Hirnteile, die nicht verletzt sind, oder durch einen Infarkt nicht abgestorben sind, dass solche Hirnteile einspringen bringen und gewisse Prozesse können übernehmen, die vorher andere haben gemacht. Und das ist ja das grosse Phänomen von dem Hirn, dass das möglich ist.
Ja. Aber es ist eigentlich wirklich faszinierend.
Ja, ist faszinierend.
Du hast jetzt eben gesehen, das ganze Hirn ist daran beteiligt, wenn man eine Sprache lernt. Man hat vielfach, oder habe ich noch so gehört, dass man sagt, ja, man hat noch gar nicht das ganze Hirn ausgelastet, da gäbe es vielleicht noch ein paar Zellen, die man aktivieren könnte. Ist das nicht so? Also gibt es in meinem Hirn nicht irgendwie noch ein Eckchen, noch Potenzial, das ich vielleicht noch ausschöpfen könnte?
Nein, kein neues Hirn, nicht so genau. Aber man ist einer von dieser Theorie, die so ein bisschen grassiert hat, weggekommen, wo man gesagt hat, der Mensch braucht eigentlich in seinem Leben immer nur einen gewissen Prozentsatz, so 70% oder 80% ist da eben gesagt worden von seinem Hirn. Und der Rest wartet eigentlich auf einen Einsatz. Das ist nicht so. Also es ist nicht so, dass da gewisse Hirnteile auf Reserve stehen, sondern noch einmal lernen ist ein sehr individueller Prozess, der aber eigentlich das ganze Hirn betrifft. Und es gibt da nicht Reserven von Zellen, die da in Bereitschaft stehen, die man sonst nicht braucht.
Das Lehren und das Hirn ist eng gekoppelt. Ihr habt gesehen, früher hat man gesagt, mit der Theorie, mit den 70%, hat sich die Hirnforschung in den letzten Jahren, Jahrzehnten so entwickelt, dass man auch für das Lehren neue Schlüsse können daraus herausziehen
konnte? Ja, bis zu einem gewissen Grad, ja. Ich bin dort sehr vorsichtig mit solchen Aussagen. Also ich bin jetzt 30 Jahre tätig auf diesem Gebiet und man muss eigentlich, wenn es im Klartext sagt, muss man eigentlich sagen, dass sich in dieser Zeit durch die Hirnforschung keine wirklich
absolut neue Dimensionen des Lernens aufgezeigt haben, die man vorher nicht schon kennt. Also, die man nicht aus der Pädagogik, aus der Lernpsychologie, aus der Schulpraxis kennt. Also, ich kann heute nicht sagen, dank Hirnforschungsresultaten hat sich das Lernen total revolutioniert und jetzt wissen wir genau, wie es geht. Aber die Hirnforschung kann in Zusammenarbeit mit Pädagogik und Psychologie und Schulerfahrungen Hinweise geben und Belege geben dafür, was für Prozesse können bevorzugt sein, was eignet sich besser für nachhaltiges Lernen und was weniger. Aber man darf jetzt die Hirnforschung nicht als Heilsbringerin anschauen, als fast eine Heilsbotschaft, wo man jetzt alles genau weiss, wie Lernen läuft, sondern Lernen ist zum grossen Teil immer noch ein Geheimnis,
wo man noch muss entschlüsseln, wie das Hirn ja auch. Da stößt man an Grenzen, wenn man das genau will, sich erklären kann.
Ja, also ich bin eigentlich darauf, also nicht ich allein, sondern auch aus der Wissenschaftstheorie, dass der Mensch wahrscheinlich das Hirn nie vollkommen wir können entschlüsseln und erkennen, weil wir müssen uns bewusst sein, dass wir das Hirn verstehen wollen, müssten wir eigentlich können über dem Hirn stehen. Und das Problem ist, dass wir alles, was wir erkennen, auch mit noch so grossen technischen Möglichkeiten, interpretieren wir mit unserem Hirn. Also wir brauchen eigentlich das Instrument Hirn, das wir untersuchen, für die Interpretation von dem, was wir untersuchen. Da können wir eigentlich gar nicht richtig drüber stehen und von einer irgendeiner höheren Warte auf das Hirn herabschauen. Und darum gibt es sicher Grenzen von der Hirnforschung.
Also das ist noch eigentlich bei dem fast ein Sturm, wenn man sich das überlegt. Aber man kann das eigentlich gar nicht verstehen, wo unser Computer sozusagen nicht schlauer ist.
Wir als müssen
das,
eigentlich auch nicht alles verstehen.
Das ist ja so. Aber was wir wissen, ist, dass es eben unterschiedliche Lerntypen gibt. Das hat er ja schon darüber geredet. Und das leiten sich auch unterschiedliche Lernstrategien ab. Und wir haben auf dem Internet einen Test getroffen, wo ihr herausfinden könnt, was ihr für einen Lerntyp seid. Der sagt ja noch ein paar Worte zu diesem Test. Der hat natürlich auch der hat seine Grenzen. Ich möchte das für mich jetzt auch mal machen. Ich gehe auf drs1.ch, tue den Test ausfüllen und schaue, was ich für einen Lerntyp bin und schaue, was sich da für Lernstrategien anbieten. Für das brauche ich ein bisschen Zeit und die überbrückt einmal der Stefan Eichler und dann noch Coriana.
N'était pas là, j'avais bien bu, je crois, et j'avais le ciel en moi, et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin, ne me dis rien, ne me dis rien. Et comme je pense encore à toi, et pas d'espoir devant mes yeux, pourquoi m'as-tu laissé partir, pourquoi m'as-tu laissé là, et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin. Ne me dis rien, ne me dis rien. Est-ce que je t'ai sauvé? Est-ce que je t'ai pardonné? Je t'ai aimé bien plus qu'un seul homme. Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin. Ne me dis rien, ne me dis rien. Fête nationale, j'entends battre ton cœur, et tous ces dingues qui tirent en l'air depuis toutes ces heures. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens de notre rendez-vous? De notre rendez-vous? Et le vent sur le chemin, ne me dis rien, ne me dis rien.
Startet das Lernfestival in der Schweiz mit Workshops und Veranstaltungen in der ganzen Schweiz unter dem Patronat von der UNESCO. Und wenn das Lernfestival startet, ist das für uns Grund genug, uns mit dem Lehren sich ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich habe jetzt mal probiert herauszufinden, was für ein Lerntyp das ich bin. Der Test hat ergeben, auditiver Lerntyp. Was das heisst, hören wir gerade zuerst. Während ich die Verkehrsmeldungen gelesen habe, hat man hinten dran vielleicht Leute gehört reden. Es sind das unsere beiden Schüler mit der Lehrerin, der Peter Lützelschwab und Maya Zehnder, die mit der Frau Tang Chinesisch lehren. Darf ich schnell fragen, Frau Zehnder, wie läuft das so bei euch?
Ja, ich glaube ganz gut. Man muss schauen, es kommt dann darauf an, wenn wir nachher wieder repetieren müssen.
Ob das immer noch Platz ja, hat, genau, im Hirn. Genau. Wenn ich euch frage, geht es gut, und ihr sagt mir ja, dann sagt ihr das wie auf Chinesisch?
Hau ma.
Super, heng hau. Sie haben
das heng hau. Das hat jetzt was geheißen, wie geht's?
Super. Wie geht's?
Und heng hau heisst?
Sehr gut.
Heng hau. Wie geht's euch, Herr Lützelschwab?
Hänghau.
Sehr gut, wunderbar. Wie ist es, wenn sie euch das beibringt, wie geht es euch am Ringsten? Also wie lehrt ihr am Ringsten?
Das Problem ist, im Moment begriffe ich das sehr schnell. Aber das Langzeitgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis, das nachher behalten, nach 10 Minuten genau das gleiche nochmal bringen, da habe ich die Taktik noch nicht ganz draus. Also wenn ich es mir aufschreibe und kann ablesen, dann bleibt es mir besser, weil wenn ich es einfach kurz lehre, nachher etwas anderes mache und zurückkomme, dann habe ich im Moment Mühe, um das abzurufen. Das ist genau gleich wie bei der Musik, die Sie vorher erzählt haben. Es gibt heute Stücke, die ich vor 20 Jahren gelernt habe. Vielleicht geht es im Moment, bis ich es wieder habe, in der Einstieg habe, dann habe ich das ganze Stück wieder auswendig spielen. Und mit der Sprache ist eigentlich fast das Gleiche.
Also aufschreiben und nochmal lesen hilft euch?
Ja.
Was wäre das für ein Lerntyp? Da wollen wir doch jetzt gerade den Experten fragen. Der Herr Stadelmann, Lernexperte, kann man dem den Typ von Herrn Lützer Schwab zuordnen?
Ja, das ist sehr schwer. Jetzt einfach gerade aus dieser Bemerkung raus. Ich bin sowieso vorsichtig mit dem Wort Typ, oder? Also, das gibt so eine Typisierung auf Menschen, wo man sagt, der ist der so und der lehrt so. Und solche klassische Typen, dass jemand rein akustisch lehrt oder rein taktil lehrt, dass er etwas muss spüren oder muss etwas schreiben. Und das ist seine Lernfähigkeit. Das gibt es eigentlich gar nicht. Sondern es gibt Lernvorlieben, wo mehrere Effekte können haben. Also, dass man nicht einfach ein akustischer Typ ist, sondern gleichzeitig auch noch ein Typ ist, der etwas selber machen muss. Und das sind so Kombinationen. Und ich habe darum das Wort Lerntyp nicht so wahnsinnig gerne. Man tut den Menschen typisieren. Ich rede lieber von Lernvorlieben. Und das können mehrere parallel sein, die sich miteinander ergänzen.
Und darum hat er auch dem Test gegenüber gewisse Vorbehalte, die auf dem Internet sind. Bei mir hat er eben, wie gesagt, ergeben, auditiver Lerntyp, also über das Ohr gehen. Was ist das genau? Also wer bin ich?
Ja, man sieht, dass der Kopfhörer anhat, also wahrscheinlich hat das etwas mit dem zu tun. Also, es gibt natürlich Menschen, die sehr stark über das Gehör lernen. Und wo ihnen, das ist ein wichtiger Eingang, wo sie nachher können, Stoff und auch Verhaltensweisen gut speichern. Es gibt andere Menschen, die müssen sehr viel sehen, beobachten. Es gibt Menschen, die eher etwas pardon, müssen selber machen müssen, die etwas müssen berühren müssen. Selber entdecken, berührend, auch motorisch, oder? Also mit Bewegungen etwas machen. Das gibt's schon. Aber meistens sind Menschen Kombinationen. Also, ihr seid sicher nicht nur auditiv, sondern ihr habt noch andere Fähigkeiten. Und, der Test, wo ihr da aufs Netz gestellt habt, der sagt das übrigens so, dass wir aufpassen müssen, es sei nicht nur einfach eine Typisierung, sondern, die meisten Menschen haben Kombinationen von Fähigkeiten. Und die sind übrigens sehr stark abhängig von der Lernbiografie, die jeder Mensch hat. Also, was habe ich lernend erlebt von der Geburt an bis jetzt? Was habe ich für Vorbilder gehabt? Wie bin ich in der Schule angeleitet worden zum Lernen? Was haben meine Eltern da für mich zum Lernen? Und das prägt eigentlich unser Verhalten, das prägt unsere Hirnstruktur. Und das fängt also sehr früh nach der Geburt an, dass solche Lernvorlieben geprägt werden durch die Umgebung.
Also dann wird man auch quasi eben mit diesen Lernvorlieben oder man kommt zu diesen Lernvorlieben schon relativ früh im Alter. Ich habe noch mal schnell auf das Mail gehen von der Anna-Barbara Schmutz, die eben fragt, ja, wie soll sie denn vorgehen, wenn sie Englisch lernen will? Sie ist 60 und hat einfach Mühe, sie bringt das nicht in den Kopf rein. Und wenn man die Lernvorlieben kennt, kann man auch daraus auch die Lernstrategie ableiten. Das ist eigentlich das A und O, dass man das weiss. Könntet ihr jetzt der Frau Schmutz einen Tipp geben?
Also, wichtig wäre, dass Sie sich mal, wie alle Lernenden, müssen überlegen, wenn und wo in meinem Leben habe ich grosse Lernerfolge gehabt. Was habe ich besonders gut und besonders schnell gelernt? Und sich nachher überlegen, warum. Was waren die Bedingungen gewesen? Also, man müsste sich sein Lernverhalten eigentlich überlegen, reflektieren, auch zurück im Leben. Wo habe ich immer besonders positiv darauf reagiert? Wo habe ich Schwierigkeiten und nichts gelernt und warum ist das so gewesen? Die meisten Menschen überlegen sich gar nie, wie sie lernen. Die überlegen sich gar nie, was sie für Strategien haben. Und das ist ein riesen Problem, das man übrigens auch in der Schule muss erkennen. Man müsste in der Schule sehr gut auf Strategien hinarbeiten und Schülerinnen und Schüler schon dazu bringen, sich zu überlegen, wie sie selber lernen. Und das kann ich jetzt von ihr nicht sagen, von der Frau Schmutz, weil ich kenne sie nicht, ich kenne ihre Lernbiografie nicht. Oder? Es gibt höchstens ein paar allgemeine Sachen. Es ist beim Sprachenlernen außerordentlich wichtig, dass man, ich sage dem, in ein Sprachbad eintauchen kann. Also das Hörverstehen der Sprache, der macht es jetzt im Chinesischen auch, der Klang von der Sprache spielt eine ganz grosse Rolle. Und es wäre wichtig, dass Frau Schmutz, wenn sie gut Englisch lernen will, vielleicht mal längere Zeit ins Sprachgebiet geht, dort in der Sprachbad eintaucht, dort lernt man am besten. Und zwar nicht mit Deutschschweizer zusammen, wo man dann in England Deutsch redet, sondern wirklich dauernd in diesem Sprachbad drin sein, auch selber sehr gleich anfangen reden. Und dort alle Ängste ablegen, Fehler zu machen. Wir leiden alle darunter, auch zum Teil von der Schule her, dass wir immer Angst haben vor Fehlern, oder? Dann wagen wir uns gar nichts zu sagen. Das ist ein Riesenproblem. Angst ist ein ganz schlechter Begleiter von Lernen allgemein.
Also Frau Schmutz, dann würde ich sagen, seid mutig und ab nach London. Viel Vergnügen, ja. Genießt euren Sprachaufenthalt in London. Wenn wir das hören, eben, jeder Mensch lernt eigentlich anders. Es gibt andere Lehrtypen und da so andere Lehrstrategien. Dort eigentlich die Schule versagt, wo dort lehren ja eigentlich alle genau gleich. Es kann ja in dem Fall gar nicht gehen, wenn alle Schüler den gleichen Lehrer haben mit der gleichen Strategie.
Hey, ich hoffe nicht, dass das heute noch so ist in der Schule. Also, ihr redet auch von einer früheren Schule. Hoffe ich. Schwer. Vielleicht zwei, drei Bemerkungen dazu. Also, es ist ja so, dass aus dieser Hirnentwicklung, aus dieser Lernbiografie heraus, jeder Mensch seine eigene Feinstruktur vom Hirn hat. Es gibt eigentlich keine zwei Menschen, die identische Hirnstrukturen in der Vernetzung und so haben, sondern das ist abhängig davon, was wir ein Leben lang gelernt haben. Also jeder hat eine eigene Lernbiografie, die sich in seinem individuellen Hirn widerspiegelt. Also Hirne sind wie Fingerabdrücke, sehr individuell. Das bedeutet, wenn ihr 25 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse habt, dann könnt ihr vorher selektionieren, so viel ihr wollt. Ihr habt 25 verschiedene Hirnstrukturen, mit 25 verschiedenen Lernvorlieben, mit 25 verschiedenen emotionalen Zugängen, etc., etc. Das bedeutet, eine Schule darf im Unterricht nicht so vorgehen, dass alle Kinder gleich behandelt werden. Wir müssen individualisiertere Lernprozesse machen, wir müssen auf die einzelnen Kinder eingehen.
Das ist ja etwas, das probiert wird in den Schulen, was sicher eine grosse Herausforderung darstellt für das so Lehrpersonal.
Lehrerinnen und Lehrer auch aus heute.
Genau, an der pädagogischen Hochschule, wo er ja der Leiter ist. Ja. Genau. Wir wollen natürlich jetzt zum Schluss hier im Treffpunkt noch schauen, wie es aussieht mit dieser Konversation, die unsere Schülerinnen und Schüler gelernt haben. Können sie uns etwas präsentieren? Können sie vielleicht sogar ein Schriftzeichen? Sie schauen mich mit grossen Augen an. Aber ich glaube, es klappt schon, oder? Ja, wir erfahren es. Nihau in wenigen Minuten.
Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrowed. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. I wanna be free to know the things I do are right.
Das ist Begrüßung für alle Zeiten. Ha, ni hao.
Begrüßung für alle Zeiten. Sie sind eifrig am Arbeiten, der Bettel Lützelschwab, 66, und Maya Zender, 71. Seit den 9 sind sie dran, am Chinesisch lehren. Am Anfang haben sie gesagt, sie würden am Schluss eine Konversation führen. Lehren tut sie die Frau Tang. Sie ist Leiterin vom China-Zentrum Tang Ren und Dozentin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Frau Tang, darf ich schnell unterbrechen? Ja. Können eure Schützlinge eine Konversation?
Fragen Sie sie.
Wollen wir hören? Wer will? Wer will? Frau Zender.
Frau Hulliger, hau mal.
Ich würde jetzt meinen, es könnte heissen, wie geht's? Sage ich gut.
Heng hau.
Ich bin überfordert. Was heisst das?
Gut.
Ah, hey, ich hätte sagen, heng hau. Also machen wir noch mal.
Hau ma, Frau Hulliger, hau ma.
Heng hau.
Hichie.
Das heisst was.
Danke.
Das tönt dem schon mal nicht schlecht. Herr Lützelschwab, könnt ihr da mithalten?
Ni hau, heisst mal grüezi. Und dann hau, heng, jetzt muss ich wieder lesen. Hau ma, das heisst, Frau Hulliger, wie geht's Ihnen?
Oh, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr. Was müsste ich sagen?
Hau.
Heng hau.
Hau.
Hau. Nase zu haben. Also es ist wichtig, dass Nase ein bisschen zu ist.
Heng hau. Heng hau. Nase offen. Ich würde Nase offen, sonst kriege ich keine Luft. Heng hau.
Aber so ein bisschen nasal.
Ja, in dem Hen gibt es nasal, ja.
Also Konversation, es ist relativ schwierig, oder?
Ich muss sagen, wenn man eine chinesische Mentalität zuerst lernen, dann wäre es einfacher. Weil ich habe das gemerkt bei der Frau Tang mit ihrer Fragestellung. Die Chinesen fragen ganz anders. Also sie sagt zuerst, Papa, wie geht es dir? Und wir fragen, du, wie geht es deinem Fetsch? Das sind natürlich Welten dazwischen, oder? Und wenn man da die Philosophie oder einfach das Wesen vom Chinesen zuerst verstehen will, habe ich das Gefühl, wird die Sprache einfacher.
Also Kultur ganz wichtig, wenn man die Sprache lernen, macht ihr die Erfahrung auch, wenn ihr Chinesisch unterrichtet?
Ich möchte ein Beispiel geben. Die sprachlichen Unterschiede. Auf Chinesisch, Ni Hao ist eine Begrüßungsform. Wir fragen auch, wenn wir uns gut kennen, dann fragen wir, hast du gegessen? Chi le ma? Oder wohin gehst du? Ni qu nar? Oder was machst du? Ni zuo shenme? Und dann Olympiade, ja? In Peking. Die chinesischen Beamten haben eine Olympiade, ein Team Journalisten empfangen. Dann hat er diese Frage gestellt. Chilama, haben Sie gegessen? Und der Übersetzer hat genau nicht als Begrüßung, wie geht es Ihnen? Und so oder grüezi, Sie, guten Tag, so übersetzt, hat er Wort für Wort übersetzt, haben sie gegessen, und die Europäer haben gesagt, nein, wir haben nicht gegessen. Und das war mega peinlich für den chinesischen Beamten, weil in der chinesischen Kultur, da erwartet man so eine Antwort nicht, oder? Wenn man so eine Antwort gibt, das bedeutet, sie müssen mich zum Essen einladen. So, es war mega peinlich. So, ich denke, in dem Sprachunterricht, man lernt nicht nur die Sprache ist ein Teil von der Kultur, da muss man die kulturellen Hintergründe verstehen, und dann, das hilft mit dem Spracherwerb.
Was hätten Sie denn sagen sollen? Auf diese Frage haben Sie gegessen.
Nein, der chinesische Übersetzer hätte anders übersetzt. Er hätte gefragt, guten Tag, wie geht es Ihnen, oder? Und ein Chinese in dieser Situation hätte beantwortet, ich habe schon gegessen.
Voilà, also die Kultur ganz wichtig und sicher wahrscheinlich hilft es auch am Hirn. Ich könnte mir vorstellen, wenn man sich eben reindenken kann, in die ganze Kultur rein, sich dann auch Bilder machen oder die ganze Sache mit Emotionen können verknüpfen, dann bleibt es ihm vielleicht auch länger. Apropos bleiben, Frau Zehnder, der hat ja am Anfang gesagt, mit dem Latinisch, das er lernen wollte, happert es ein bisschen, hat er das Gefühl, das Chinesisch bleibt noch länger?
Das glaube ich nicht, nein, das glaube ich nicht.
Hat wenig Hoffnung, warum?
Weil es ist so fremd, oder man kann wenn man Englisch lernt, hat man aus dem Deutschen oder vielleicht aus dem Französischen noch ein bisschen einen Anhaltspunkt. Aber beim Chinesischen ist es so fremd. Ich habe einmal Hebräisch gelernt und das ist auch so fremd von unseren Sprachen, dass man sich an nichts kann heben praktisch, oder? Und da muss man einfach ganz neu drin. Spannend ist es gerade mit den Zeichen. Finde ich sehr spannend hier.
Wenn wir doch das mit den Zeichen noch gerade aufnehmen, was habt ihr für ein Zeichen gelernt?
Sonne, Mensch, Himmel.
Wie könnt ihr euch jetzt das mit dem Himmel merken? Zum Beispiel, das ist wie will man das beschreiben? Das ist im Prinzip ein Dreieckli. Oben am Dreieckli spitz ist noch ein querer Strich durch und oben noch ein waagrechter drüber, eine Art der Himmel wahrscheinlich.
Also das ist zuerst einmal das Zeichen für den Mensch und dann das Zeichen hier dazwischen ist für gross und drüber oben ist nochmal der Himmel. Der Himmel ist praktisch über einem grossen Mensch.
Also quasi ist wie eine Geschichte eigentlich dahinter, dass ein grosser Mensch unter dem Himmel steht. Und vielleicht kann man sich so ja auch besser merken, wenn man sich so Jesusbrücke macht. Der hat auch noch ein Zeichen, Herr Lützelschwab.
Ich habe mir die Sonne gemerkt, weil es relativ einfach ist. Es sind drei waagrechte Striche und zwei senkrechte, also wie ein Kistchen. Dann der Strich unten durch, der längere, der tut die Erde symbolisieren. Und wenn von der Sonne nachher ein senkrechter Balken drauf geht, dann heisst das, die Sonne steht auf, es ist früh am Morgen.
Also ihr habt euch früh gemerkt, die Sonne früh mit einem Strahl gegeben und am Morgen früh sagt man was, wenn man aufsteht?
Oh, ni hao.
Ni hao, das kommt immer gut. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mitgemacht habt hier. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen mitnehmen. Frau Tang, ihr habt Anfangsstunde, nach der 9, habt ihr gesagt, dass die Intonation ganz wichtig ist, wie man etwas sagt. Dann habt ihr gesagt, dass das Wort Ma, je nachdem, wie man es sagt, könnte heissen Frau, könnte heissen Fluchen oder könnte heissen Ross. Und ich will zum Abschluss jetzt noch hören, wie heisst es, wenn man sagen, eine Frau sitzt auf dem Ross und flucht. Zuerst mal lachen.
Das sind mega gemein. Die stellen solche gemeine Fragen.
Können Sie aber, oder ist das zu schwierig?
Es ist schon zu schwierig.
Also man sieht, Chinesisch ist nicht nur schwierig, sondern auch sehr amüsant. Ich danke euch ganz herzlich, Frau Tanger. Ich glaube, das schaffen Sie nicht, gell? Ja. Aber da.
Jetzt habe ich sie nicht mehr gekommen. Ich habe sie nicht bekommen.
Aber es ist zu schwierig.
Es ist zu schwierig.
Also Chinesisch ist definitiv...
anderes.
Chinesisch ist definitiv... Willst du sagen, auf Wiedersehen auf Chinesisch?
Zai Jian.
Zai Jian. Und merci vielmals, dass ihr da seid. Euch allen herzlichen Dank auch. Herr Stadelmann, dass ihr hier im Treffpunkt seid. Ich würde sagen, wir haben einiges gelernt.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.